Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nachgefragt. Kriegsverbrechen in Butscha, Irbin und anderen Städten, bei denen zahlreiche Zivilisten getötet wurden, haben weltweit für Entsetzen gesorgt. Ukraines Präsident Zelensky betonte mehrmals, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Und obwohl der Krieg in der Ukraine noch nicht zu Ende ist, sammeln ukrainische und internationale Ermittler akribisch Beweise für Kriegsverbrechen. Ermittlungen, die nicht einfach sind. Wie Ermittlungen aussehen können und welche Herausforderungen es gibt, darüber sprechen wir heute mit Hauptmann David Grassmann. Er ist unter anderem studierter Kriminalist und Feldjäger bei der Bundeswehr. Schönen guten Tag, Herr Hauptmann Grassmann.
Schönen guten Tag, Frau Hauptmann Schöne, und vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind, und wie ich sehe, haben Sie uns auch einiges mitgebracht. Doch bevor wir näher darauf eingehen, was wir hier sehen und wofür das alles genutzt wird, lassen Sie uns zunächst ein paar Fragen der Community beantworten.
Sehr gerne.
Feldjäger sind die Militärpolizei der Bundeswehr. Von der Öffentlichkeit werden sie meist im Straßenverkehr, beispielsweise bei der Sicherung von Militärkolonnen, wahrgenommen. Doch das ist ja bei weitem nicht das Einzige, was Feldjäger können. Welche Aufgaben haben Sie sonst noch?
Ja, Sie hatten ja schon erwähnt, die Feldjäger sind die Militärpolizei der Bundeswehr. Dementsprechend nehmen wir ein breites Spektrum an Aufgaben wahr, sowohl polizeiliche als auch militärische Aufgaben. Ich habe Ihnen eine kleine Wabe mitgebracht. Darauf erkennt man ja den ganzen Umfang des Spektrums, den wir wahrnehmen, auf den ersten Blick durchaus erschlagend. Ich versuche es vielleicht mal ein bisschen aufzuzeigen. In der Mitte, man erkennt es ganz gut, schemenhaft ein Soldat. Das steht für diese allgemeinen militärischen Fertigkeiten, also für das Militärische per se, was uns auch ein Stück weit von der Polizei natürlich schon mal grundsätzlich unterscheidet, dass wir auch Soldaten sind. Darum hat man noch diese sogenannten orangenen Kernaufgaben. Das sind also allgemein polizeiliche Aufgaben, die wir für die Bundeswehr wahrnehmen. Da fällt drunter der militärische Ordnungsdienst. Da nimmt man vielleicht den einen oder anderen Feldjäger dann auch am Bahnhof wahr, der da Streife läuft und eben guckt, dass zum Beispiel Soldaten sich an einem Bahnhof entsprechend ordnungsgemäß auch verhalten. Der militärische Verkehrsdienst, das ist ja das, was Sie in Ihrer Eingangsfrage schon erwähnt hatten. Wir sind sehr viel auf Straßen unterwegs. Einerseits, um Marschbewegungen der Bundeswehr abzusichern, ein Thema, das ja auch jetzt im Rahmen des Ukraine-Konflikts auch mit dem ständigen Übungsvorhaben wieder deutlich präsenter auch für die Öffentlichkeit ist. Daneben aber auch die Aufnahme von Unfällen, die fällt so ein bisschen in den militärischen Verkehrsdienst, aber auch in den Bereich der Ermittlungen schon rein, wo man eben sowohl im dienstlichen Bereich als auch in dem Verkehrsbereich eben zum Beispiel tätig wird und Ermittlungen anstellt. Sicherheitsaufgaben, auch da hat der ein oder andere Bürger uns vielleicht schon mal wahrgenommen. Das hat man oft bei der Absicherung von Veranstaltungen der Öffentlichkeit, wo die Bundeswehr beteiligt ist. Jetzt demnächst steht wieder vor der Tür der Tag der Bundeswehr am 17. Juni. Auch da ist der Aufgabenbereich Feldjägerwesen natürlich sehr stark involviert und sichert die Veranstaltungen in insgesamt 10 Liegenschaften der Bundeswehr ab. Daneben haben wir noch die Unterstützung im Heimatraum und Objektschutz. Ja, das Wort sagt schon, da geht es wirklich um den Schutz. Das machen wir natürlich primär für die Liegenschaften der Bundeswehr auch. Zum Beispiel hier im Verteidigungsministerium schützen Feldjäger auch das Ministerium und sind da ganz gut sichtbar. Ansonsten nehmen wir das auch im Ausland zu einem gewissen Teil wahr. Und die letzte dieser Kernaufgaben, die eben jeder Feldjäger beherrschen muss nach der Ausbildung, ist Gewahrsamsaufgaben. Also das geht in den Bereich rein, wenn man wirklich im Ausland dann primär Leute festgenommen hat, dass man die auch in Gewahrsam nehmen kann, Identifikation und dann letztlich die auch für eine gewisse Zeit zumindest festzuhalten. Das lernt jeder Feldjäger eben in der Ausbildung. Und darüber hinaus gibt es noch sogenannte Spezialisierungen. Das sind sozusagen erweiterte Ausbildungen. Sie sehen, das Spektrum wird immer größer und diffiziler, aber deswegen auch Spezialisierungen. Hier wird der Feldjäger in der Regel nur eins oder zwei Spezialisierungen bekommen. Beispielhaft den Personen- und Begleitschutz. Wir machen auch Personenschutz, sowohl hier im Inland für Bundeswehrpersönlichkeiten als auch dann im Ausland für hohe militärische Führer. Oder der Bereich Luftsicherheitsaufgaben, da geht es zum Beispiel um die Absicherung von militärischem Fluggepäck, aber auch letztlich die Begleitung von VIP-Gefangenen in Luftfahrzeugen oder von verwundeten deutschen Soldaten im Bereich von Air Medivac. Also Sie sehen ein sehr breites Spektrum von einfachen Geschwindigkeitskontrollen in den Kasernen über die Unterstützung bei Ermittlungen im dienstlichen Bereich bis letztlich hin dann auch zu komplexen Ermittlungen bei Todesursachen zum Beispiel. Aber da kommen wir ja im Laufe des Interviews noch näher dazu.
Also auf die Ermittlungen gehen wir ja später noch genauer ein. Sie haben es vorhin schon etwas angedeutet. Was genau ist der Unterschied zwischen der Militärpolizei und der zivilen Polizei?
Ja, also man sieht es ja schon. Ich hatte es vorhin schon ganz kurz angedeutet, Militärpolizei. Ich denke, das erste visuelle Zeichen ist meine Uniform. Ich trage eben die Bundeswehruniform und keine Polizeiuniform. Ich bin also primär Soldat, der aber polizeiähnliche Aufgaben für die Bundeswehr wahrnimmt. Das heißt, wir unterscheiden uns natürlich rechtlich. Die Polizei hat ihre Aufgabengesetze, je nach Bundesland. Das ist ja auch noch Ländersache, das macht es noch komplexer. Und wir als Bundeswehr haben keine eigenen Militärpolizeigesetze, sondern wir haben die allgemeinen Rechtsgrundlagen der Bundeswehr, auf denen wir auch als Militärpolizei agieren und haben dementsprechend einfach einen anderen Zuständigkeitsbereich. Den müsste man aber noch mal ein bisschen unterscheiden zwischen dem Inland, also dem Dienst in Deutschland und dem Dienst im Ausland, vor allem natürlich in den Auslandseinsätzen der Bundeswehr, beispielhaft aktuell in Mali oder Vergangenheit auch in Afghanistan. Dort kommen uns natürlich deutlich mehr Rechte noch als im Inland zu, weil es eben vor Ort keine funktionierende Polizei gibt und wir dann entsprechend polizeiliche Aufgaben für zumindest die deutschen Soldaten auch dort mit übernehmen, die wir im Inland sonst nicht haben.
Kommen wir jetzt, wie vorhin schon angekündigt, zu den Ermittlungen. Ja. Wann genau finden die statt und was ist es eigentlich, was zu so einem Verdacht kommt, dass eine Straftat oder ein Disziplinarvergehen überhaupt begangen wurde?
Auch da würde ich wieder so ein bisschen unterscheiden zwischen dem Inland und dem Ausland. Im Inland eben, Sie hatten das schon erwähnt, das Disziplinarverfahren, das bedeutet eben ein Dienstvergehen, also irgendwas, was im Kontext der Bundeswehr steht. Da gibt es eine eigene Rechtsgrundlage dafür, die Wehrdisziplinarordnung, auf Grundlage dessen wir unterstützen, dann auch für Vorgesetzte tätig werden. Die Ermittlungshandlungen beschränken sich da sehr stark auf diesen dienstlichen Bereich. Aber das Spektrum geht da auch von zum Beispiel Betäubungsmittelverstößen über eben Verkehrsverstöße bis letztlich hin in den Bereich, ne, Einbruchsdiebstähle, also das Entwenden von Bundeswehrmaterial, also das relativ breite Spektrum, aber sehr stark begrenzt auf die Bundeswehr und auf den internen Fokus. Sobald da eben auch eine größere Straftat im Raum steht, wird automatisch auch die Staatsanwaltschaft hinzugezogen und die Staatsanwaltschaft stellt dann eigene Ermittlungen zusammen mit der Landespolizei an. Also da sind wir nicht involviert, weil wir eben Militärpolizei und keine Landespolizei sind. Im Ausland ist der Fokus weiter. Da gehen die Ermittlungshandlungen eben, ich hatte es gerade schon skizziert, auch dann da deutlich drüber hinaus, weil wir auch bei Ermittlungen, als Beispiel zum Beispiel bei Sprengstoffanschlägen in Afghanistan, das komplette Ermittlungsverfahren übernehmen, weil es eben keine deutsche Polizei logischerweise gibt oder keine Ermittlungsarbeit nach polizeilichen deutschen Standards, übernehmen wir das zum Teil im Auslandseinsatz mit und ermitteln dann dementsprechend vollumfänglich im Auslandseinsatz für die deutschen Strafverfolgungsbehörden auch ein Stück weit mit.
Sie sind ja auch Leiter eines Ermittlerteams. Wie viele Personen sind in so einem Team und wie läuft eigentlich ein Ermittlungsverfahren genau ab?
Ja, ich bin tatsächlich Leiter eines solchen Ermittlerteams. In der Bundeswehr spricht man dann auch von der Ermittlungsgruppe. Die besteht klassisch aus 10 Soldaten oder Soldatinnen. Einem Offizier, der die Gruppe leitet, in dem Fall bin ich das. Und darunter 9 Feldjäger, Feldwebel, die eben auch alle die Qualifikation zum Ermittler besitzen. Wir haben diese Ermittlerteams in ganz Deutschland verteilt, also komplett über Deutschland, disloziert in der Fläche, wie wir das nennen, damit wir eben schnell verfügbar sind, wenn es zu einem entsprechenden Sachverhalt kommt, wo wir ermitteln müssen, dass wir das auch schnell zur Verfügung stellen können, diese Fähigkeiten.
Und wie sieht ein Ermittlungsverfahren dann genau aus?
Ja, der Start für so ein Ermittlungsverfahren ist natürlich immer der Verdacht, dass irgendwas nicht so gelaufen ist, wie es sein sollte, also dass eine Straftat oder auch ein Dienstvergehen im Raum steht. Und dieser Verdacht ist dann so der Anfang vom Ende der Latenz, sagen wir dazu. Also es beginnt dann wirklich kriminalistisch zu werden und dann fangen wir an zu arbeiten. Auch da wird wieder ein bisschen unterschieden zwischen Inland und Ausland. Die Unterscheidung muss sich so ein bisschen machen leider. Im Inland eben der Disziplinarvorgesetzte Soldaten, also sein nächsthöherer Vorgesetzter, ist in der Regel dafür zuständig. Und er kann uns als Feldjäger dann als fachlich Expertise dazu holen mit unseren Fähigkeiten, die wir eben einbringen können und dann unterstützen können. Im Ausland kann irgendwas einfach passiert sein. Zum Beispiel wird ein deutsches Fahrzeug angesprengt in Afghanistan oder auch in Mali. Und dann fangen wir natürlich automatisch an zu ermitteln. Also du brauchst dann nicht speziell den Auftrag, sondern es fällt natürlich direkt in unser Aufgabenportfolio mit rein. Und dann unter Maßgabe der Sicherung und der Führung vor Ort fangen wir dann an zu ermitteln.
Was sind denn die Herausforderungen, wenn Sie im Ausland ermitteln?
Ja, das kommt ganz auf das Einsatzgebiet natürlich drauf an. Also wir sind ja mittlerweile in sehr vielen Missionen weltweit unterwegs. Die bekanntesten aktuell ist sicherlich die Mission in Mali, aber auch im europäischen Ausland, in der Slowakei, in Litauen, in Estland. In der Vergangenheit sehr präsent in den Medien natürlich Afghanistan, davor noch Kosovo. Und jedes Einsatzland hat so seine Besonderheiten. Es kommt immer so ein bisschen auf die rechtlichen Rahmenbedingungen an. Das sind meistens multilaterale und bilaterale Verträge mit dem Land, in dem wir sind, aber auch eben Mandatierung von NATO, EU, UN, je nach Einsatzland. Von daher ist es schwer, da eine generelle Antwort drauf zu geben. Aber grundsätzlich, glaube ich, Herausforderung ist natürlich immer die anderen Klimabedingungen, die sprachlichen Barrieren, die wir in solchen Einsätzen dann teilweise auch haben, zumindest wenn es um Kontakt mit der lokalen Bevölkerung geht. Und natürlich die veränderte Ressourcenbereitstellung. Und meistens eben gibt ja nicht wie im Inland der Tatort sozusagen die Arbeit vor, sondern die Rahmenlage. Also beispielhaft ganz klassisch in Afghanistan, wenn es da zu einem Sprengstoffanschlag auf ein Fahrzeug gekommen ist, dann fahren wir raus und machen da die Ermittlungsarbeit. Aber da gibt es ja nach wie vor eine Bedrohungslage. Das heißt, da braucht erstmal eine Sicherung, die da stehen muss. Und wir sind natürlich zeitlich beschränkt. Ich kann mich jetzt nicht breit machen und dann zwei Tage lang sagen, das ist jetzt meine Tatortarbeit und ich ermittle jetzt einfach, sondern da hat man eine Stunde, maximal vielleicht zwei Stunden Zeit, muss möglichst viele Beweise vor Ort sichern, die man dann mitnehmen kann und vielleicht im Camp auswerten kann. Also die Rahmenbedingungen sind einfach ganz andere, mit denen man umgehen kann.
Ja, Sie haben gerade schon die Beweise angesprochen. Welche Beweismittel gibt es, die man für spätere Strafverfahren nutzen könnte?
Also da orientieren wir uns ganz stark an den in Deutschland gängigen Beweisen. Die ergeben sich aus der Strafprozessordnung, also die vor Gerichtern letztlich auch verwendet werden können. Da kennt man in Deutschland klassisch vier davon, die man vielleicht so auch aus dem Tatort kennt. Ich würde sie ganz kurz einfach mal skizzieren. Das erste ist klassisch der Zeuge, also jemand, der irgendwas gesehen oder was gehört hat, also vielleicht was wahrgenommen hat, ganz allgemein formuliert, weil man muss das ja nicht unbedingt gesehen haben. Der Schuss gehört zu haben, reicht vielleicht schon aus, um wichtige Informationen zu liefern, zum Beispiel zur Tatzeit. Also der Zeuge ist so das klassische Beweismittel. Daneben gibt es noch die Sachverständigen, auch die sind im Tatort vielleicht zum Beispiel in Form der Rechtsmedizin öfters mal präsent, die mit ihrer fachlichen Expertise die Ermittlungen unterstützen. Das sind so zusammengefasst der Sachverständige und auch der Zeuge, der Personalbeweis. Daneben gibt es dann noch zwei sogenannte Sachbeweise, das ist die Augenscheinnahme, das ist also die klassische Tatortarbeit, wenn ich irgendwo hinkomme und irgendwas mit meinen Augen visuell wahrnehme und daneben noch der Urkundenbeweis, also Dokumente, Urkunde ist im neueren Sinne auch mit digitalen Medien zu verstehen, wo man wirklich sozusagen sich den Inhalt anguckt von einem Dokument. Das sind so die vier Beweise, die man in Deutschland kennt und das sind auch die, nach denen wir suchen im Rahmen unserer Ermittlungs- und Tatortarbeit, die wir dann letztlich auch verwenden können.
Jetzt haben Sie ja den Begriff Tatort schon relativ oft verwendet. Ja. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man an so einen Tatort kommt? Muss man ja sicherlich auch Spuren sichern. Sie haben ja einiges mitgebracht. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ein oder andere genau für sowas dann in Frage kommt. Vielleicht wollen Sie uns kurz erklären, wie das an so einem Tatort stattfindet und was wir hier genau sehen.
Sehr gerne. Ich würde davor noch mal ganz kurz was zum Tatort vielleicht erklären, weil der Tatort ja ein Begriff ist, den wir alle aus Film und Fernsehen kennen und auch so regelmäßig verwenden oder in der Zeitung lesen. Für uns, wir gehen meistens etwas neutraler ran und sprechen gerne von einem Ereignisort, wo irgendwas passiert ist, wo wir noch gar nicht wissen. Genau, man sieht es hier schon. In dem Fall, glaube ich, kann man schon relativ gut erkennen, dass es dann doch sich um auch einen Tatort handelt. Aber am Anfang weiß man ja nicht genau, was es ist. Es kann auch ein Ort sein, wo zum Beispiel der Täter sich nur vorbereitet hat. Das wäre ein Vorbereitungsort oder wo das Opfer nur abgelegt worden ist. Das muss ja nicht unbedingt der Tatort sein, wo das Opfer gefunden wird. Von daher sprechen wir am Anfang erst neutral von einem Ereignisort und versuchen das dann im Rahmen der Ermittlung rauszuarbeiten. Und für diese Tatortarbeit oder auch für die anderen Orte haben wir dann verschiedene Möglichkeiten, um Spuren zu sichern. Ich würde ganz kurz auf das Bild vielleicht in dem Fall eingehen. Was man hier sieht, ist eben so ein Tatort. Da rennen zwei Ermittler, also auch ganz wichtig. Wir haben dabei immer diese Anzüge an. Also da sprechen wir von der Tatorthygiene, dass man selber eben keine Spurenträger oder Spuren selber mit reinbringt bzw. vernichtet. Und in dem Fall sieht man einen Ermittler, der eben die Fotografie macht, also so eine erste Dokumentation von möglichen Spurenträgern und Beweismitteln. Und der zweite, der eben die schriftliche Protokollierung macht, sodass wir dann auch da die Nachweisführung haben, die ist für uns immer sehr, sehr wichtig. Was ich Ihnen heute mal mitgebracht habe, sind eine ganz kleine Auswahl, wo wir sagen, das sind vielleicht Material, das wir nutzen würden im Rahmen von auch Ermittlungen. Das wäre einmal zum Beispiel so ein Blutvortest, heißt das.
Ein bisschen aus wie ein Corona-Test?
Das sieht aus wie ein Corona-Test, funktioniert tatsächlich auch wie ein Corona-Test. Und zwar diese Flüssigkeit ermöglicht mir, wenn ich irgendwo hinkomme und ich habe zum Beispiel auf dem Boden was, das sieht aus wie Blut, muss das ja nicht zwangsläufig Blut sein. Und dieser Blutvortest ermöglicht mir eben schnell herauszufinden, ist es menschliches Blut, ist es tierisches Blut oder ist es vielleicht eine ganz andere Flüssigkeit, die nur eine gewisse Ähnlichkeit hat. Ansonsten ganz, ganz klassisch habe ich hier noch mitgebracht, das ist ein sogenannter DNA-Swab, um einfach DNA-Spuren zu sichern. Mittlerweile mit den Fingerabdrücken ja was man sehr regelmäßig auch in den Tatorten sieht. Für uns nach wie vor auch sehr, sehr wichtig, weil man damit eben nachweisen kann, dass jemand am Tatort war. Die DNA ist nämlich einmalig, also jeder hat eine andere DNA, sodass wir die schon auch aktiv nutzen. Ansonsten, das ist, glaube ich, noch ganz interessant, dieses Mittel. Es ist nicht zum Trinken da tatsächlich, sondern es ist dafür da, um Blutspuren, die jemand weggewischt hat, wieder sichtbar zu machen. Okay. Und zwar mit Hilfe von UV-Licht kann man dann eben Spuren, die schon beseitigt worden sind, wieder sichtbar machen, was natürlich auch ganz interessant ist für die Rekonstruktion. Weil das ist, glaube ich, das Zentrale von diesem Tatortarbeit. Es geht immer um eine Sachverhaltsrekonstruktion, also möglichst den Sachverhalt, so wie er objektiv abgelaufen ist, wiederherzustellen, um gleichzeitig so eine Art von Plausibilitätsprüfung durchzuführen. Also das, was Zeugen zum Beispiel erzählt haben oder auch der Geschädigte, das Opfer oder auch der Täter, wenn er dann aussagt und überhaupt schon identifiziert worden ist, passt das denn mit dem, was wir vor Ort festgestellt haben, überein? Also passen diese Puzzleteile alle zusammen? Das ist ja immer das Spannende, was auch die Ermittlungsarbeit so ausmacht.
Klingt alles ja spannend. Jetzt haben Sie im Prinzip dann verschiedene Sachen ermittelt. Die müssen ja bestimmt auch dokumentiert werden, kann ich mir gut vorstellen. Und was mir noch ins Auge sticht, ist, ich denke, es ist eine Kamera oder Ähnliches. Vielleicht wollen Sie darauf noch näher eingehen.
Gerne. Ich habe tatsächlich was mitgebracht. Und zwar ist das keine Kamera in dem Fall, sondern ein 3D-Laserscanner. Das ist mittlerweile sehr, sehr modern, dass man eben die Möglichkeit hat, nicht klassisch wie auf dem Bild nur zu fotografieren, sondern dass man das mittlerweile auch 3D visualisieren kann. Der Laserscanner ermöglicht daran auch eine Vermessung. Also ich kann den Raum komplett rekonstruieren mit mehreren Messpunkten und dann entsprechend auch anhand dieses Programms dann am Programm selber noch Messung vornehmen. Weil die Dokumentation, das ist für uns immer so das Element für die Tatortarbeit, das Zentrale, besteht aus drei Säulen. Das eine ist die Foto- und die Videografie. Ich habe da auch noch, ja, die kennt man auch, glaube ich, eine kleine Kamera mitgebracht. Wir nutzen die bei der ersten Begehung von so einem Tatort zum Beispiel, machen die uns an die Brust, um einfach direkt am Anfang den unveränderten Tatort zu dokumentieren. Also diese Foto-Videografie ist sehr wichtig. Außerdem die Vermessung, da nutzen wir auch sowohl den alten Maßstab sozusagen, als dann letztlich auch ganz moderne Geräte wie so ein 3D-Entfernungsmesser, also so ein Laser-Entfernungsmesser. Und letztlich dann noch die schriftliche Protokollierung, die man hier an dem Bildschirm auch ganz gut sehen kann. Also Sie sehen die Dokumentation für uns sehr, sehr wichtig.
Kommen wir zu den Kriegsverbrechen in der Ukraine. Dazu erreichen uns immer wieder sehr viele Fragen. Und auch wenn die Bundeswehr nicht an den Ermittlungen in der Ukraine teilnimmt, wie würden Sie bei einem potenziellen Kriegsverbrechen vorgehen?
Ja, also Sie haben schon erwähnt, wir selber sind ja nicht involviert. Deswegen kann ich da jetzt nur theoretisch und hypothetisch drauf eingehen. Aber grundsätzlich unterscheidet sich unsere Ermittlungsarbeit bei Kriegsverbrechen nicht wesentlich zu der, die ich gerade schon skizziert habe. Also auch da geht es darum, ja möglichst viele Beweise eben für die Tat und die Täterschaft zu sammeln. Also generell erstmal rauszuarbeiten, was für Straftatbestände wurden denn überhaupt realisiert. Also wir sprechen dann ja vom Völkerstrafrecht in der Regel, nicht von dem klassischen deutschen Strafrecht, dass man das einerseits rausarbeitet und das Gleiche gilt für die Täterschaft. Also es geht ja darum, nicht nur das einer Organisation vielleicht zuzuweisen, sondern wirklich eine individuelle Täterschaft nachzuweisen. Und das unterscheidet sich nicht von der klassischen Tatort- oder Ermittlungsarbeit. Auch da geht es darum, den Täter zu identifizieren, den Tatort, die Tatzeit, den Modus operandi, also wie ist er denn vorgegangen? Gibt es da vielleicht ein System dahinter, das man immer wieder findet, was dann belegen könnte, dass es sich um einen und denselben Täter handelt, sowie letztlich dann eben zur Tat selbst möglichst viele Beweise zu sammeln.
Gibt es vielleicht besondere Herausforderungen, die da auftreten können?
Ja, sicherlich. Ich hatte es vorhin schon ganz kurz skizziert im Rahmen von diesen Auslandseinsätzen. Auch da gibt es Herausforderungen. Ich glaube, im Bereich von Kriegsverbrechen sind die zum Teil ähnlich. Auch da natürlich hat man eine sehr begrenzte Anzahl an Ressourcen, sowohl was die Zeit angeht, weil man meistens ja auch noch in einer Art von Bedrohungsszenar vielleicht ist. Also die militärische Lage steht ja nicht still, sondern außenrum ist weiterhin Krieg vielleicht. Das heißt, ich muss ganz anders darauf reagieren, als wenn ich jetzt einen deutschen Tatort habe. Da kann ich die Tür abschließen, dann habe ich meine Ruhe sozusagen in dem Tatort und habe dann freie Verfügbarkeit von Zeit und Ressourcen. Das ist sicherlich im Rahmen von Kriegsverbrechen Ermittlungen nicht immer so. Außerdem habe ich hatte es vorhin erwähnt, in der Ermittlergruppe maximal 10 Leute zur Verfügung. Und in der Regel hat man bei einem Kriegsverbrechen ja nicht ein Opfer, sondern viele, viele Opfer, von Hunderten bis zu vielleicht Tausenden Opfern. Und die mit 10 Leuten initial zumindest mal zu bearbeiten, ist natürlich sehr, sehr sportlich. Von daher hat man da einfach ein Defizit an Material und Personal. Und diese Ressourcenungleichheit muss man versuchen auszugleichen. Das ist sicherlich die größte Herausforderung. Außerdem sicherlich auch eine sprachliche Barriere. Je nachdem, wo diese Ermittlungen eben stattfinden auf der Welt, muss man natürlich auch mit Zeugen sprechen. Das war ja ein sehr wichtiges Beweismittel, das ich vorhin schon erwähnt hatte. Und für diese Zeugenbefragung ist eben sehr wichtig natürlich die Kommunikation auch und die entsprechend angepasste Kommunikation mit den Opfern. Da geht es auch darum, zum Beispiel eine sekundäre Traumatisierung und Viktimisierung zu vermeiden, also erneute Opferwertung durch unsachgemäß gestellte Fragen, das wollen wir natürlich möglichst vermeiden. Dementsprechend ist die Kommunikation auch in der Sprache eben sehr wichtig, was natürlich sowohl in der Ukraine als auch in anderen Gebieten auf der Welt für uns als Deutsche dann vielleicht erschwert sein könnte. Mit Englisch kommt man sicherlich weiter, aber sicherlich vor allem bei den Zeugen nicht immer weiter.
Sie hatten es bereits ja auch gerade schon gesagt, dass man die Wohnungen abschließen kann, zum Beispiel um darin zu arbeiten. Aber wie sieht das mit anderen Tatorten aus?
Das ist, glaube ich, wirklich ein sehr großer Unterschied. So einen klassischen Tatort, der irgendwo im Inneren liegt, eine Wohnung, ein Büro, das kann ich natürlich abschließen, habe dann die Zeit einfach so lange, wie ich brauche. Tatorte, die ja, außen liegen, die sind natürlich erstmal der Witterung schon mal ausgesetzt. Also wenn es zum Beispiel regnet, dann wird so eine Blutspur auch ganz schnell wieder weggewischt. Von daher muss ich da natürlich viel schneller arbeiten, auch entsprechend viel effizienter zum Teil. Und da gibt dann oft auch der Rahmen, gibt sozusagen die Tatortarbeit vor und nicht die Tatortarbeit, die Zeit.
Sie hatten es vorhin schon angesprochen, dass es auch psychisch eine sehr starke Belastung ist, auch für welche, die selber Opfer geworden sind oder Zeugen sind. Jetzt haben wir in Deutschland auch sehr viele Flüchtlinge aus verschiedenen Ländern. Wohin können die sich wenden, wenn sie Zeuge oder Opfer von Kriegsverbrechen geworden sind?
Ja, ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt, wenn wir über das Thema sprechen, dass es eben auch in Deutschland Leute gibt, die selber das erfahren haben, sei es als Zeuge oder sei es als selber Opfer von einem Kriegsverbrechen, von einem möglichen. Da sind wir als Bundeswehr generell nicht zuständig. Das habe ich, glaube ich, vorhin ja versucht, mit der Frage, was wir im Inland und was wir im Ausland machen, klarzumachen. Dafür zuständig ist in Deutschland das Bundeskriminalamt. Da gibt es eine Zentralstelle für die Bekämpfung von Kriegsverbrechen, die übernimmt die Zuständigkeit zusammen mit der Generalbundesanwaltschaft. Und alle, die selber betroffen sind oder vielleicht sachdienliche Informationen haben, die können sich an jede Polizeidienststelle oder auch an das Bundeskriminalamt wenden.
Das waren sehr, sehr viele Informationen, sehr viel Interessantes. Ich kann mir gut vorstellen, dass der ein oder andere Zuschauer jetzt vielleicht auch Interesse hat, selber Ermittler zu werden. Vielleicht können Sie uns zum Abschluss noch sagen, wie wird man Ermittler bei den Feldjägern und welche Voraussetzungen braucht man dafür?
Ja, das hoffe ich doch, dass wir jetzt ganz viele neue Ermittler gewonnen haben oder zumindest in Spee. Ich hatte nochmal die Wabe einblenden lassen, weil ich glaube, da lässt sich es ganz gut darstellen. Ich hatte vorhin ja schon die innere und die mittlere Wabe sozusagen, also grüne und die orangene Wabe erklärt. Das ist die Ausbildung, die durchläuft jeder. So allgemein erstmal zum Feldjäger, die dauert tatsächlich mindestens 3 Jahre. Also es ist eine für Bundeswehrverhältnisse auch sehr lange Ausbildung, sehr hoch spezialisierte und qualifizierte Ausbildung, weil wir eben so viele militärpolizeiliche Unikatfähigkeiten haben, die wir auch abbilden müssen. Und danach erfolgt dann diese Spezialisierung unter anderem im Bereich eben, man kennt es, hier ganz unten im Bereich der Ereignis-, Tatort- und Spurensicherung. Das ist diese Ermittlerarbeit, von der wir jetzt gerade sehr viel gesprochen haben. Und die Ausbildung findet dann nochmal lehrgangsgebunden bei uns in Hannover an der Schule für Feldjäger und Stabsdienst statt und durchlaufen dann nochmal eine Ausbildung in ganz vielen verschiedenen Fächern. Das geht los bei der Fotodokumentation, das hatten wir ja gerade auch schon länger thematisiert, über letztlich dann die Daktyloskopie, also die Lehre von Fingerspuren, über Betäubungsmittel bis letztlich auch zur eigentlichen Tatortarbeit. Also sehr, sehr breit gefächert, diese Ausbildung mit ganz vielen interessanten Facetten.
Gibt es vielleicht auch irgendwelche bestimmten Eigenschaften, die man haben sollte, um sich zu bewerben? Ich könnte mir Teamfähigkeit ganz gut vorstellen.
Ja, definitiv. Also teamfähig sollte man auf jeden Fall sein. Wir ermitteln nie alleine, sondern immer nur im Team. Das hatte ich vorhin dir dargestellt, dieses große Team mit den 10 Leuten. Aber das Minimal sind es eigentlich immer 2 bis 3 Leute, die zusammen ermitteln. Außerdem ist es, glaube ich, von großem Vorteil, wenn man interessiert ist und wenn man wirklich so auch so ein leichtes kriminalistisches Gespür hat, vielleicht auch einen guten Gerechtigkeitssinn, dass man einfach erkennt, dieser Verdachtsmoment, dass man überhaupt erkennt, na, hier läuft vielleicht nicht alles so, wie es laufen sollte, um dann überhaupt in diese Ermittlungsarbeit reinzukommen. Und sonst natürlich Interesse an dem Thema, dann ist man, glaube ich, generell auch gut da drin in dem, was man macht.
Definitiv. Ich danke Ihnen für dieses sehr informative Gespräch und natürlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben, Herr Hauptmann Grasmann.
Vielen Dank, Frau Hauptmann-Schöne. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und auch vielen Dank für das Gespräch.
Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, danke ich fürs Zusehen. Wenn Sie noch mehr rund um das Feldjägerwesen erfahren wollen, dann schauen Sie gern bei bundeswehr.de oder unseren sozialen Netzwerken vorbei. Und ansonsten freue ich mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge Nachgefragt wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.